Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Der Ukraine-Krieg hat das größte Land Europas verwüstet.
Ein Fünftel des Landes ist besetzt. Es gibt Zehntausende Tote. Es gibt unzählige Verletzte. Das Land ist wirtschaftlich am Boden.
Der Ukraine-Krieg hat das größte Land der Welt radikalisiert.
Dass es Putin also wirklich gelungen ist, eine Ideologie zu verbreiten. Wir führen einen Kulturkrieg, einen Endkampf praktisch gegen den satanischen Westen. Sowas habe ich in Russland, obwohl man da vieles erlebt hat, noch nicht erlebt.
Und der Ukraine-Krieg wird unseren ganzen Planeten für immer verändern.
Das heißt nicht, dass die Bösen auf dieser Welt, dass die Putins und Mullahs und chinesischen Machthaber, dass die auf jeden Fall gewinnen. Aber der Kampf ist um einiges schwieriger und härter geworden.
In den letzten beiden Folgen dieser Thema des Tages Sonderserie haben wir darüber gesprochen, wie es zum Ukraine-Krieg kommen konnte und welche Szenarien es auf dem Schlachtfeld gibt. Das ist der dritte und letzte Teil unserer Serie, die neue Weltordnung. Erik Frey, du analysierst für den Standard die internationale Politik und auch den Ukraine-Krieg. Wir haben jetzt seit mehr als 2 Jahren schon diese offenen, brutalen russischen Angriffe auf die Ukraine gesehen. Kannst du zusammenfassen, was für Folgen das bisher für die Ukraine hatte und auch für Russland?
Ja, die schlimmsten Folgen hat es für die Ukraine selbst gehabt. Ein Fünftel des Landes ist besetzt. Es gibt Zehntausende oder mehr Tote. Es gibt unzählige Verletzte. Das Land ist wirtschaftlich am Boden, weit zurückgeworfen. Gleichzeitig aber ist in der Ukraine doch auch ein neuer Nationalstolz, eine Identität entstanden. Es ist auch näher an Europa herangerückt und hat vielleicht dadurch für die Zukunft sogar Möglichkeiten, sich wieder, wenn einmal dieser Krieg vorbei ist, sich neu und besser zu entfalten. In Russland auch sehr, sehr viele Tote, auch wirtschaftlich Folgen, die auch für viele, viele Menschen sehr schmerzhaft sind und ganz besonders ein massiver Anstieg der Repression, sagen wir, aus einer sehr illiberalen, autoritären Halbdemokratie ist eine ziemlich brutale Diktatur geworden. Und das ist etwas, was sehr viele Menschen spüren und ein sogenannter Braindrain. Zehntausende, gerade die gut ausgebildeten, die offen denkenden Menschen sind geflüchtet. Also für diese Region ist es eine Katastrophe.
Und über die Ukraine und Russland hinaus, kann man da schon die Folgen abschätzen?
Was dieser Krieg vor allem gemacht hat, war über die Energiepreise, den Ölpreis und vor allem den Gaspreis, der plötzlich angestiegen ist. Das war so ein sogenannter Energiepreisschock und der hat zu einer Rückkehr der Inflation geführt. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten völlig vergessen, was Inflation bedeutet. Es war sehr lange Zeit praktisch sehr hohe Preisstabilität und diese Rückkehr der Inflation hat viele Menschen persönlich getroffen, hat die Psychologie der Menschen auch getroffen, weil sie plötzlich merken, das Leben wird teurer und es noch viel schmerzhafter empfinden, als es in Wirklichkeit in ihrer Geldbörse ist, weil sie ja auch mit ein bisschen Zeitverzögerung höhere Gehälter bekommen. Es hat einen Wohlstandsverlust gegeben, in dem durch höhere Energiepreise mehr Geld leider auch an Russland, aber auch an die Golfstaaten, an andere Energielieferanten, Exporteure gegangen ist. Der wirtschaftliche Schaden, wenn man ihn anschaut, so als Verlust an Produktivität, an Wirtschaftsleistung, war gar nicht so groß. Da war die Pandemie, die ja kurz davor war, hat eigentlich viel mehr Spuren hinterlassen. Die Kombination von beiden war sicher ein Schock, wie ihn die Weltwirtschaft seit den 1970er Jahren oder sogar vielleicht davor nicht mehr erlebt hat. Und das wird uns noch sehr lange beschäftigen.
Jetzt ist rund um diese wirtschaftlichen Verflechtungen mittlerweile auch so etwas wie ein Wirtschaftskrieg ausgebrochen zwischen Europa, den USA und Russland. Es gibt immer mehr Sanktionen, aber man hat das Gefühl, dass die fast nichts ausrichten konnten, um die Kriegsmaschinerie von Russland einzudämmen. Warum ist das so?
Also, dass Sanktionen eigentlich ein recht untaugliches Mittel sind, um politische Ziele zu verfolgen und zu erreichen, hat man vorher auch schon gewusst. Das hat sich bei sehr, sehr vielen Staaten schon gezeigt, inklusive dem Iran, wo wirklich jahrzehntelange scharfe Sanktionen das Mullah-Regime nicht gestürzt und nicht einmal geschwächt haben. Bei Russland hat man diesmal gedacht, gut, Russland ist stärker vernetzt, stärker abhängig von westlicher Technologie, von westlichen Gütern, und diese Sanktionen, die wir jetzt machen werden, sind so streng, so scharf, dass sie wirklich Wirkung zeigen werden. Das hat sich als Fehler herausgestellt. Nein, diese Sanktionen haben auch nicht gewirkt, und das hat mehrere Gründe. Erstens einmal, so streng waren sie nicht. Es gab zu viele Schlupflöcher, inklusive all dem Erdgas, das Österreich weiterhin von Russland importiert und dafür auch viel Geld bezahlt.
Bis heute.
Bis heute. Längerfristig wird Russland verarmen. Es ist bereits verarmt, aber von einem Kollaps, wie man es sich irgendwo erhofft hat, damit das politische Folgen hat, ist das Land sehr, sehr weit entfernt.
Wie gut oder schlecht es der russischen Wirtschaft geht und wie gut oder schlecht die Sanktionen wirken, das habe ich auch mit dem Russland-Experten Gerhard Mangott von der Uni Innsbruck besprochen, und er sieht da mehrere Hintergründe.
Das hing mit zwei Aspekten vor allem zusammen, nämlich dass die russische Führung das Land, die Wirtschaft, das Finanzsystem seit 2014 auf große westliche Sanktionen vorbereitet hat, und zweitens gab es und gibt es das System der sogenannten Parallelimporte. Und ganz besonders wichtig zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang natürlich die Volksrepublik China. Sie ist nun ganz unmittelbar notwendig als wirtschaftlicher Rettungsring, aber das führt auch dazu, dass Russland in dieser Beziehung immer stärker in ein abhängiges Verhältnis gedriftet ist. Man ist auf China angewiesen, China diktiert die Bedingungen und China liefert auch nicht all das an Russland, was Russland gerne hätte. Also China kann auch nicht die Folgen der westlichen Sanktionen völlig aufheben.
Aber trotzdem scheint die Zusammenarbeit zwischen Russland und China da einiges abgefedert zu haben. Werden wir auch später noch ausführlicher darüber sprechen. Aber Erik, wenn man sich diese zunehmenden Spannungen zwischen Russland und dem Westen ansieht, nicht nur auf Wirtschaftsebene, aber eben auch, dann hat man fast das Gefühl, wir bewegen uns wieder in Richtung so einer Art neuen Kalten Krieges. Wie gefährlich kann das alles noch werden?
Russland ist heute nicht mehr so eine Macht, wie es die Sowjetunion war. Ihr Herrschaftsbereich ist kleiner, die wirtschaftliche Bedeutung ist nicht sehr groß, wenn man das Öl und Gas einmal wegzählt. Und auch schon in den Jahren davor war die Zusammenarbeit mit Putins Russland schon sehr, sehr schwierig und nicht sehr konstruktiv. Nur in Österreich hat man das zu spät bemerkt, dass es einfach nicht mehr so geht. Also ich glaube nicht, dass diese Konfrontation mit Russland das große Problem für den Westen, für Europa, für die Welt sein wird. Aber etwas anderes geschieht jetzt. Es ist ein Teil einer wachsenden Konfrontation des Westens mit dem globalen Süden. Nach 1989 gab es so eine Zeit, das Gefühl, eine neue Weltordnung ist entstanden mit dem Westen, dem demokratischen Westen im Mittelpunkt, wo eigentlich wir zusammenarbeiten, wo die großen globalen Probleme gemeinsam angegangen werden können. Sicher gab es Ressentiments, es gab Konflikte, aber trotzdem, es war ein Gefühl, man könnte gemeinsam besser handeln. Und in den vergangenen Jahren ist zunehmend die Kluft zwischen dem demokratischen, reichen Westen und einem schwer zu definierenden globalen Süden größer geworden und hat jetzt durch den Ukraine-Krieg noch einen Anstoß bekommen, dass diese Kluft noch weiter wird, obwohl Russland ja wirklich nicht zum globalen Süden gehört. Aber als anti-westliche Macht findet es Verbündete bei Staaten, wo man es überhaupt nicht erwarten würde. Warum ist Russland und Iran jetzt plötzlich, sind sie Freunde? Die einzige Erklärung ist, dass man beide sich gegen die USA, gegen den Westen stellt. Und diese Kluftbildung, diese Frontbildung wird jetzt durch den Gaza-Krieg noch einmal weiter verstärkt. Und das ist für die freie Welt, wie man sie noch immer nennen kann, die liberalen, freien Demokratien, die mit Rechtsstaatlichkeit arbeiten, ein Verlust, weil sie an Einfluss verlieren, weil sie mit mehr Konflikten zu tun haben. Aber es ist auch ein besonders starker Verlust für den globalen Süden. Denn wenn man demokratische Staaten als den Feind sieht, dann bekommen autoritäre Herrscher mit ihrer Unterdrückung, mit ihrer Korruption viel mehr Spielraum, die eigenen Menschen zu quälen und auszubeuten. Und damit ist auch in den kommenden Jahren mehr zu rechnen.
Wie es Russland schaffen konnte, so viele Länder, gerade im globalen Süden, in diesem Konflikt auf seine Seite zu ziehen, das ist eine Diskussion, bei der man immer wieder so Antworten hört wie: Wir können nicht in Putins Psyche hineinschauen. Wir verstehen Russland womöglich zu wenig. Ich wollte deshalb noch mit jemandem reden, der sehr viel persönliche Erfahrung mit Russland und auch mit Putin hat, und habe einen Kollegen vom Deutschen Spiegel angerufen, Christian Neef. Der war lange Korrespondent in Moskau und hatte auch mehrere russische Präsidenten schon persönlich getroffen. Herr Neef, die erste Frage, die ich mir stelle für einen Russland-Kenner wie Sie: Wie sehr hat sich auch Russland durch die letzten Jahre, durch diesen Krieg selbst verändert? Was würden Sie sagen?
Ich war in verschiedenen Phasen in Russland gewesen, in den 80er Jahren, also noch unter Andropow, dem früheren KGB-Chef, als der Generalsekretär der Kommunistischen Partei war, unter Gorbatschow, unter Jelzin und dann unter Putin. Insofern kann ich ein bisschen vergleichen die Situation in der Gesellschaft. In den 80er Jahren, im Kommunismus praktisch, haben wir immer gesagt, das Land war überhaupt nicht zugänglich. Es war politisch nicht wirklich interpretierbar. Aus heutiger Sicht muss ich das völlig korrigieren. Ich finde, die 80er Jahre, die ich unter der kommunistischen Zeit da erlebt habe, die waren fast transparent verglichen mit dem, was wir heute sehen unter Putin. Wir haben damals zusammensitzen können in den Küchen, haben mit Leuten gesprochen, die zumindest in der Wohnküche ihre kritische Haltung zur sowjetischen Führung ausgedrückt hat. Das alles findet heute nicht mehr statt. Und vor allem, wir haben damals doch mehr oder weniger rekonstruieren können, wie in etwa fallen Entscheidungen in der Führung im Kreml. Das ist heute völlig intransparent. Wir haben jetzt eine Situation, wo wir diese Entscheidungsprozesse überhaupt nicht mehr nachvollziehen können. Und wir können nicht mal mehr groß mit den Leuten sprechen, selbst mit jenen Intellektuellen, mit denen man eigentlich lange Jahre befreundet war. Ich war im vorigen Jahr nochmal, also es war schon längst Krieg, bin gereist durch Kaliningrad, durch Moskau und nach Petersburg und habe viele der früheren Bekannten getroffen. Aber es war fast nicht mehr möglich, mit ihnen ein Gespräch zu beginnen. Also schon gar nicht mehr über den Krieg, über die jetzigen Probleme. Und daran merkt man, dass dieses Land sich rapide verändert hat, dass es Putin also wirklich gelungen ist, die Gesellschaft zu isolieren und dass er es geschafft hat, eine Ideologie zu verbreiten, die dazu geführt hat, dass dieses Land sich wirklich nur noch positioniert gegen Europa, gegen den westlichen Rest der Welt. Also eine Ideologisierung, die zum Ausdruck bringt, wir führen einen Kulturkrieg, einen Abgrenzungskrieg, einen Endkampf praktisch gegen den satanischen Westen. Und das ist eine Situation, die finde ich so erschreckend. Sowas habe ich in Russland, obwohl man da vieles erlebt hat, noch nicht erlebt.
Über diese zunehmende Radikalisierung, gerade bei Wladimir Putin, habe ich auch mit dem Russland-Experten Gerhard Mangott gesprochen.
Man muss ganz offen sagen, dass Wladimir Putin, also zum ersten Mal als Präsident Russlands angelobt wurde, ein sehr viel anderer war, als er es heute ist. Man merkt bei ihm eine Persönlichkeitsveränderung und vor allem eine Änderung seiner Weltsicht und seiner Weltinterpretation. Und das hat mit vielen Dingen zu tun, vor allem, dass er sich konservativen russischen oder sowjetischen Philosophen und Historikern geöffnet hat. Aber das hat auch mit seinen Erfahrungen mit den westlichen Staaten zu tun. Er fühlt sich betrogen, getäuscht, geringgeschätzt und er hat daraus eine massiv antiwestliche Haltung entwickelt.
Aber Herr Neef, was diesen Persönlichkeitswandel angeht, haben Sie, glaube ich, eine andere Perspektive, oder? Wie sehen Sie das?
Ja, ich bin ein Anhänger der These, dass das nicht erst in den letzten Jahren geschehen ist und dass Putin durchaus nicht einen Persönlichkeitswechsel vollzogen hat, obwohl das hier in Deutschland immer sehr Mode ist, weil man sich dann erinnert an seinen Auftritt vor dem Bundestag 2001, der sehr moderat klang.
Russland ist ein freundliches europäisches Land. Für unser Land, das ein Jahrhundert von Kriegskatastrophen durchgemacht hat, ist der stabile Frieden auf dem Kontinent das Hauptziel.
Und ein Zugehen auf den Westen bedeuten sollte. Aber ich kann mich erinnern, und das wird heute immer wieder vergessen, dass die Wende eigentlich schon in den 90er Jahren begann, schon unter Jelzin. Nach den liberalen Experimenten hat man Mitte der 90er Jahre bereits gesagt, Russland muss zurückfinden zu der einzigen Größe, zu der imperialen Größe, die wir hatten. Und die Annäherung an den Westen, an Amerika, an Europa ist eine Fehlentwicklung. Putin hat das im Grunde eigentlich nur fortgesetzt. Er hat wohl erfasst die Stimmung im Volk, diese nationalistische Stimmung in großen Teilen des vor allem weniger gebildeten Volkes. Und es ist ja kein Zufall, dass er 1999 dann Präsident oder amtierender Präsident geworden ist, eigentlich nur mit Hilfe des zweiten Tschetschenienkrieges, den er mit einer Brutalität durchgedrückt hat, die an den heutigen Ukraine-Krieg erinnert. Also insofern ist das ein relativ lange anhaltender Prozess schon. Und ich würde wirklich davor warnen zu sagen, Putin war am Beginn seiner Amtszeit ein völlig anderer als der, der heute ist.
Wenn wir auf die innenpolitische Situation schauen in Russland, dann haben wir vor kurzem eine Präsidentschaftswahl gesehen, bei der Wladimir Putin mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt worden ist, auch wenn es von außen Kritik gegeben hat an Transparenz und solchen Dingen. Kurz vorher haben wir gesehen, wie der prominenteste Oppositionspolitiker in Russland unter mysteriösen Umständen verstorben ist, Alexej Nawalny. Würden Sie sagen, dass es in Russland noch irgendeine andere politische Kraft gibt, außer Wladimir Putin?
Nein, ich sehe keine. Es hat auch diese Opposition, wie wir sie zumindest in Deutschland immer hervorgehoben hatten, in Wirklichkeit nicht gegeben. Nawalny, so ehrenswert sein Bestreben war, diese verkrusteten Strukturen dort aufzubrechen, hat sich allein auf das Thema Korruption konzentriert. Er hatte keine wirkliche Bewegung hinter sich. Das ist im Westen immer so, man hat die eigenen Vorstellungen kopiert und übertragen auf Russland. In Wirklichkeit hat es da in den letzten 10 Jahren keine wirkliche Oppositionsbewegung mehr gegeben. Und man muss natürlich auch sagen, seit Beginn des Krieges vor 2 Jahren gegen die Ukraine ist die Stellung Putins eigentlich eher noch gestärkt worden, weil den natürlich zuallererst die eigene Umgebung Putins, aber auch die Oligarchen, die Wirtschaftsentscheider, weil sie alle sehen, dass sie überhaupt keine Alternative haben. Er hat sie alle mit ins Boot geholt für diesen Krieg. Wir erinnern uns noch an die bizarre Sicherheitsratssitzung kurz vor Kriegsbeginn.
В противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я или признавать суверенитет их.
Я Wo alle Geheimdienstchefs bei Putin saßen und er jeden Einzelnen abfragt, ob er dafür ist, dass man so in der Ukraine vorgeht, und alle werden praktisch gezwungen, ja zu sagen. Also er hat sie alle mit ins Boot geholt, und dass sie gar keine Alternative haben, auch die Oligarchen haben ja keine Ausweichmöglichkeiten mehr, mit dem Westen irgendwie engere Kontakte zu suchen, sind sie auf Gedeih und Verderb ihm ausgeliefert, und das schafft ihm natürlich eine Machtstellung, die so in Russland bisher noch nicht gegeben hat und nicht mal in der kommunistischen Zeit. Und ich glaube, das werden wir auf sehr lange Zeit, auf Jahrzehnte hinaus noch so sehen, sofern nicht irgendein Wunder passiert.
Und habe ich Sie da vorher richtig verstanden, dass Putin anscheinend auch wirklich die Unterstützung der Bevölkerung hat, dass Sie keine Option sehen, dass sich die Bevölkerung irgendwie auflehnt gegen diesen Krieg, den Ihr Präsident da führt?
Die hat ja eindeutig. Es gibt immer Spekulationen darüber, wer gegen diesen Krieg sein könnte, wie hoch der Anteil der Bevölkerung ist, die diesen Krieg nicht begrüßt. Diesen Anteil gibt es sicher, aber er ist nicht zu spüren. Als ich, wie gesagt, im vorigen Sommer dort noch unterwegs war, habe ich kaum jemanden gefunden, der sich getraut hat, sich gegen diesen Krieg zu äußern. Also es ist ganz schwer einzuschätzen, wie viele Leute da kritisch sind. Aber ich glaube schon, dass die Zahlen im Wesentlichen stimmen, dass ein großer Teil der Bevölkerung diesen Krieg gutheißt. Und von Monat zu Monat sogar mehr, weil selbst viele Leute, die am Anfang da noch kritisch waren, inzwischen sagen, ja, wir müssen sie dem Westen jetzt zeigen. Also die Propaganda des Kremls wirkt eindeutig. Da sollten wir uns, glaube ich, überhaupt keine Hoffnung machen. Und deswegen glaube ich, selbst wenn Putin mal gesundheitlich nicht mehr in der Lage sein wird, diesen Posten auszuüben, wird ein anderer genau diesen Kurs fortsetzen. Und dafür trifft er durchaus schon Vorbereitungen.
Was heißt das für die Zukunft von Russland? Steuert das Land auf eine Art autoritären Terrorstaat zu? Sehen Sie da gar keine Alternative mehr, wie sich das wieder zum Besseren wenden könnte?
Nein, ich zähle zu den Pessimisten. Ich glaube, dass wir uns in dieser Konfrontation weiter befinden werden, in den nächsten Jahrzehnten sogar, 20, 30 Jahre, bis vielleicht dort wieder etwas aufbricht. Ich sehe im Moment überhaupt keinen Silberstreifen am Horizont. Also es müsste schon ein Wunder passieren. Gut, kann man immer sagen, wir haben vor einigen Monaten erlebt, diesen Marsch der Prigozhin-Wagner-Armee auf Moskau. Das hat natürlich alle überrascht, dass sowas möglich ist. Aber wenn wir da beobachtet haben, dass auf einmal in Moskau alle paralysiert waren, weil sie nicht wussten, schafft er das wirklich bis Moskau? Und die russische Elite hat sich nicht wirklich für oder gegen ihn geäußert, hat also abgewartet, um zu sehen, auf wessen Seite man sich dann stellen kann. Das könnte nur wiederum dazu verleiten, zu sagen, ja gut, es sind doch mitunter Dinge möglich, die wir im Moment nicht sehen, aber insgesamt würde ich erstmal sagen, die Stimmung, die Abgrenzung gegenüber dem Westen ist so tief jetzt, der Hass gegenüber dem Westen und der Glaube daran, dass das alles Neonazis sind, auch in der Ukraine, dass die Ukraine nun mal eindeutig Russland ist, dass man sich zurückholen muss, das wird sich, glaube ich, so schnell nicht ändern. Also da sollten wir ganz realistisch sein und endlich auch unsere Politik darauf gründen, auf dieser Erkenntnis. Und das sehe ich nach wie vor nicht, weder in Deutschland noch in Österreich.
Was heißt denn das? Also wie soll man umgehen mit so einem Staat und so einem Machthaber?
In Deutschland hat der Kanzler vor 2 Jahren von der Zeitenwende gesprochen.
Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts, oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen.
Aber von der Zeitenwende ist im Grunde nicht viel zu spüren. Verbal schon, Waffenlieferungen gibt es auch, aber man merkt ja den deutlichen Versuch, immer wieder Appeasement zu betreiben, doch hinten herum rote Linien, die man sich selbst gestellt hat, gegenüber Russland einzuhalten, statt ganz klare Kante gegenüber Russland zu zeigen. Jeder, der dort länger gelebt hat und selbst jeder Botschafter, der nun diplomatisch dort vorgegangen ist, sagt inzwischen, man muss gegenüber Russland ganz anders auftreten, viel härter. Man muss es im Ungewissen lassen über das, was man vorhat. Man muss auch militanter sein und militärisch mehr Abwehrmöglichkeiten schaffen. All das wird im Grunde ja nach wie vor nicht getan, nicht in Deutschland, nicht in anderen Ländern. Und dadurch werden wir für sie sehr, sehr berechenbar. Und deswegen hören wir seit Wochen, ja seit Monaten in Russland wirklich überzeugte Stimmen, nicht nur auf der obersten Ebene, sondern auch direkt so im Volk, die davon überzeugt sind, dass man die Ukraine besiegen wird, weil die NATO überhaupt nicht wirklich da einschreiten wird, wenn es ernst wird. Und dass das vielleicht sogar noch in diesem Jahr passiert. Also sie sind äußerst siegesgewiss und das wäre nicht so, wenn wir eine andere Politik gegenüber Russland betrieben hätten.
Herr Neef, düstere Aussichten, aber vielen Dank Ihnen für die Einschätzung.
Bitte schön.
Wir steuern da auf eine Zeit der Konflikte und der Zuspitzung zu und wie das auch uns hier im Westen ganz direkt beeinflussen wird, von Neutralität über Militär und Atomwaffen, das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause noch. Es geht gleich weiter.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Giganetz.
Erik Frey, wir haben jetzt heute schon so lange darüber gesprochen, dass wirtschaftliche Sanktionen wenig bis nichts gegen Russland ausrichten, dass Russland ganz eingemauert ist in seiner neuen extremen Meinung, dass es Unterstützerländer noch immer auf der Welt hat. Bleibt denn dann überhaupt noch irgendeine Option, außer selbst aufzurüsten, um abschreckender zu sein? Und führt das dann nicht erst recht zur immer weiteren Eskalation und Gewaltspirale?
Wir haben hier mit einem ganz, ganz alten politischen Konzept zu tun. Das nennt sich das Sicherheitsdilemma. Und das heißt, wenn Staaten sich bedroht fühlen und Schritte unternehmen, mit denen sie sich verteidigen wollen, dann wird das von der anderen Seite als Bedrohung gesehen und kann dort wiederum Maßnahmen und politische Entscheidungen auslösen, die die Bedrohung des ersten Staates noch verstärken. Und so kann ein Konflikt sich aufschaukeln. Ich glaube, das erleben wir hier auch. Wie man aus diesem Dilemma, aus dieser Eskalation herauskommt, ist sehr, sehr schwer. Aber es wäre zum Beispiel wichtig, dass nicht Russland per se hier als Feind gesehen wird, dass russische Künstler, dass russische Kunst, Musik, Literatur hier nicht ausgegrenzt wird, wie das in manchen europäischen Staaten passiert, sondern dass man hier ganz klar unterscheidet zwischen einem Land, das eigentlich immer zu Europa gehört hat, wenn auch ein schwieriger Partner war, und einem Diktator und einer Herrschaftsklick, die ganz feindlich allem gegenübersteht, wofür Europa heute stehen sollte. Was übrig bleibt, ist der Ukraine zu helfen, diesen Krieg zu gewinnen oder zumindest nicht zu verlieren und Russlands aggressiven Plänen hier eine Hürde entgegenzusetzen. Und welche Konsequenzen das dann haben wird, das weiß man auch nicht. Aber wenn es der Ukraine jetzt zumindest in diesem Jahr gelingt, den russischen Vormarsch, der jetzt langsam anläuft und leider sich auch weiter verstärkt, den wieder zu stoppen und den Russen so wie im vergangenen Jahr doch erhebliche schmerzhafte Niederlagen auf dem Schlachtfeld hinzuzufügen, dann ist das der beste Weg, um Putins Herrschaft zu schwächen und möglicherweise sogar Russland einen anderen Weg in eine freiere Zukunft zu weisen, als wenn Putin sagen kann, ja, ich habe meine Ziele erreicht oder zumindest so tun kann, als ob er sie erreicht hätte.
Warum das aus sehr vielen Perspektiven so wichtig ist, dass Wladimir Putin mit seinem Angriffskrieg auf die Ukraine nicht durchkommt, das hat vor kurzem auch der weltweit anerkannte Ukraine- und Russland-Experte Timothy Snyder in einem Vortrag besprochen.
The whole history of the happy, safe Europe that one has is a result of Europeans losing imperial wars. The Germans lost an imperial war. You have to lose your imperial war in order to get to that position where you say, oh, we're a European country and now we're going to be all peaceful, right?
Dass ja auch Europa erst nach diesen großen Angriffskriegen wie dem Zweiten Weltkrieg und auch dem Ersten, als man das verloren hat, zum Beispiel Deutschland, durch diese Niederlage erst in eine Zeit des Friedens gedrängt wurde.
The best chance and I believe the only chance to have something like a normal Russia is for Russia to lose this war.
Und dass das vielleicht auch für Russland ein Weg in die Zukunft sein könnte. Aber Erik, bedeutet das, dass wir uns jetzt nach diesen vielen Jahrzehnten, wo man in Europa größtenteils in Frieden gelebt hat, eben wieder auf Konflikt, auf Militarisierung, auf Kampf, auf Raketen, auf Panzer einstellen müssen, dass das jetzt erstmal unsere Zukunft ist?
Also kein Land in Europa hat nach dem Ende des Kalten Krieges komplett abgerüstet. Verteidigung, Armeen, Militär war immer ein Teil unserer Gesellschaft. Es hat deutlich an Bedeutung verloren. Es ist auch aus dem Aufmerksamkeitsspektrum der meisten Menschen verschwunden. Das hat sich geändert. Die Aufmerksamkeit ist da, die Diskussion ist da. Es ist plötzlich sehr, sehr vielen Menschen bewusst geworden, dass sich auch friedliebende Staaten und Demokratien verteidigen können müssen, damit sie überleben können in einer brutalen Welt, wo man von Ländern umgeben ist, die sich nicht an die gleichen Regeln halten. Ich würde hier nicht von einem Wettrüsten sprechen. Wir sind in Europa noch nicht einmal bei den 2% der Wirtschaftsleistung, die zum Beispiel in der NATO als Ziel vorgegeben ist. Das heißt, der Anteil der Ressourcen, die in die Armeen fließen, sind noch immer sehr, sehr niedrig. Und selbst wenn die verdoppelt werden, wäre es jetzt nicht eine massive Verschiebung von wirtschaftlichen Ressourcen. In den USA sind wir noch immer zum Beispiel von den Ausgaben, die es während des Kalten Krieges gab, noch immer sehr, sehr weit entfernt. Trotz aller Gelder, die jetzt in die Ukraine fließen. Also nein, dieses Wettrüsten findet eher auf der verbalen, medialen, vielleicht psychologischen Ebene statt. Aber ja, die Zeit, wo man gedacht hat, der Friede auf der Welt wird sich ausdehnen und wir können eigentlich auf Verteidigung, Armeen, Rüstung, all das verzichten, die ist vorbei.
Heißt das, dass wir jetzt auch wieder alle immer mit der Gefahr eines Atomschlags leben und klarkommen müssen?
Wir leben immer noch in einer Welt mit sehr, sehr vielen Atomwaffen. Atomwaffen, die den Planeten mehrfach zerstören könnten. Trotz aller Abrüstungsschritte, die in den letzten 40 Jahren unternommen wurden. Im Kalten Krieg war das Szenario, vor dem man große Angst hatte, der ganz große Atomkrieg. Dort, wo vielleicht durch einen Fehler oder durch einen plötzlichen Konflikt entweder die USA oder die Sowjetunion einen Erstschlag wagen und dann mit einem Rückschlag dann es zur großen Eskalation kommt und tatsächlich die massive Zerstörung der Welt stattfindet. Dieses Szenario ist heute nicht wahrscheinlicher geworden, als es vor 10 Jahren war. Was aber passiert ist, sind zwei Dinge. Erstens einmal, die Ausbreitung von nuklearen Waffen hat zugenommen und deswegen ist ja der Iran auch so gefährlich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dann Atomwaffen einfach auch auf taktischer Ebene eingesetzt werden könnten, ist gestiegen. Zum Beispiel auch zwischen Staaten im Nahen Osten oder Iran und Pakistan oder Nordkorea mit Südkorea. Und dazu, und das hat Putin jetzt wieder hereingebracht, die Bereitschaft, mit Atomschlägen zu drohen. Und diese verbale Atomdrohungen sind das, was uns heute hier sehr verunsichern. Man muss sie aber auch als das erkennen, was sie sind. Sie sind einfach eine Form der Erpressung. Putin spielt mit unseren Ängsten, um Europa dazu zu bewegen, die Ukraine nicht zu unterstützen. Ein Atomwaffeneinsatz hätte für Russland heute genauso wenig Sinn wie noch vor einigen Jahren. Damit kann er den Krieg in der Ukraine auch nicht gewinnen, sondern möglicherweise eher seine Niederlage dann beschleunigen, weil das wirklich auch eine Art von Solidarisierung hervorrufen würde. Atomwaffen haben immer schon die Eigenschaft gehabt, am mächtigsten sind sie, wenn sie nicht eingesetzt werden, bevor sie eingesetzt werden. Und genau damit spielt auch Putin. Es wäre weiterhin, glaube ich, an der Zeit, diese atomare Eskalation als Möglichkeit anzusehen, die gab es vorher, die gibt es weiterhin, aber jetzt nicht politische Entscheidungen davon abhängig zu machen, weil das macht uns auch nicht sicherer, das schützt uns auch nicht vor der Möglichkeit eines atomaren Einsatzes.
Der Russland-Experte Gerhard Mangold hat im Interview noch gesagt, dass er zumindest die unwahrscheinliche Option sieht, dass taktische Nuklearwaffen eingesetzt werden, also Nuklearwaffen, die nur ein kleines Gebiet betreffen. Er hat aber noch etwas Interessantes darüber gesagt, ob Russland diese Drohungen immer weiter zu eskalieren wirklich wahrmachen wird.
Was ich nicht für sehr wahrscheinlich halte, dass Russland nach einem Ende des Krieges gegen die Ukraine dann NATO-Staaten angreifen könnte. Nicht, dass in der russischen Führung es dazu nicht Ambitionen gäbe, aber Ambitionen sind das eine, Fähigkeiten sind das andere. Und die russische Armee ist durch diesen Krieg personell und materiell deutlich geschwächt worden, würde viele Jahre brauchen, um sich wieder zu regenerieren. Und diese Zeit müssen eben die Armeen der europäischen Staaten nutzen, um selber aufzurüsten und ihre eigene Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit zu stärken, dass selbst die ambitionierten russischen Führer nicht an eine Umsetzung dieser Ambitionen denken, weil sie sich keine militärische Chance ausrechnen, hier erfolgreich zu sein.
Also der Ukraine-Krieg dürfte wirklich eine massive Veränderung bewirken dabei, wie wir auch in Österreich und anderen Ländern Militär und Krieg wahrnehmen. Erik, denkst du, kann man zum jetzigen Zeitpunkt schon zusammenfassen, wie groß wirklich die Folgen dieses Ukraine-Krieges auf ganz Europa und die Welt sein werden?
Also Geschichtsbücher werden immer erst im Nachhinein geschrieben und mittendrin kann man das immer schwer abschätzen. Es hängt auch davon ab, wie dieser Krieg ausgeht. Und das wissen wir noch nicht. Das ist offen. Aber ich bin überzeugt, dass man diesen Krieg und den 24. Februar 2022, den Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine, sehr wohl ein Wendepunkt ist, weil er eine gewisse geschichtliche Phase beendet. Wir könnten sagen, es hat die Nachkriegszeit beendet. Die Zeit, die 1989 begonnen hat, die Ära mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, mit diesem Gedanken einer neuen Weltordnung, einer friedlicheren, einer kooperativeren Weltordnung, die auch schon vorher sehr viele Schrammen erlebt hat. Aber jetzt dieser offene Krieg, der jetzt auf europäischem Boden geführt wird, der die größte Ähnlichkeit eigentlich zum Ersten Weltkrieg hat, den wir alle nur aus den Geschichtsbüchern kennen, bedeutet schon, dass die Zeit der Hoffnung, dass wir aus der Phase, wo Nationalstaaten gegeneinander kämpfen und damit diese Welt dauernd eine ist, wo wir ständig am Rande von militärischen und tödlichen Konflikten sind. Der Glaube, dass diese Zeit vorbei ist, das ist erschüttert, widerlegt. Die Welt hat sehr wohl im 21. Jahrhundert immer noch viel Ähnlichkeit mit der Welt des 19. Jahrhunderts, wo das absolut selbstverständlich war. Und der Versuch für Europa und andere westlichen Demokratien und alle Menschen, die an Friede, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit glauben, diese Werte auch weltweit durchzusetzen, was auch notwendig ist, weil nur demokratische, friedliche Inseln in einem Meer von Brutalität und Unterdrückung sind auch höchst gefährdet, dass man dazu viel, viel Stärke und Macht und auch manche Mittel braucht, die einem nicht so sympathisch sind. Der Gedanke der wehrhaften Demokratie, glaube ich, hat hier einen neuen Schub bekommen, eine neue Dringlichkeit. Und das ist etwas, woran sich viele gerade in Österreich nur sehr schwer gewöhnen können, weil wir noch immer an unsere Neutralität so als das alles lösende Konzept glauben. Aber das heißt nicht, dass die Bösen auf dieser Welt, dass die Putins und Mullahs und chinesischen Machthaber, dass die auf jeden Fall gewinnen. Aber der Kampf ist um einiges schwieriger und härter geworden, als wir es uns vor einigen Jahren hätten vorstellen können.
Du hast schon andere Länder angesprochen, die auch oft autoritärer werden, wie zum Beispiel den Iran oder auch China insbesondere. Glaubst du, dass diese Länder sich das alles jetzt anschauen und sich denken, das, was Wladimir Putin da macht, finde ich gut, das mache ich genauso?
Ja, das ist immer jetzt die ganz große Frage, die sich schon vom ersten Tag des Krieges sich viele gestellt haben, ist, wie zum Beispiel wirkt das, was in der Ukraine passiert, auf China und deren Politik gegenüber Taiwan? Und da muss man sagen, da ist wahrscheinlich das Ergebnis gemischt, weil besonders erfolgreich war Putin nicht. Statt innerhalb von wenigen Tagen hier die Ukraine politisch zu enthaupten und das Land wieder in seinen Einflussbereich hineinzuziehen, hat er einen 2 Jahre blutigen Krieg, wo er bisher relativ wenig Erfolge vorweisen kann. Also ich glaube, dass für die Chinesen und vielleicht für andere Staaten auch es eine ernüchternde Erfahrung ist, zu sagen, naja, so leicht können wir mit Krieg nicht unbedingt unsere Ziele erreichen. Aber was man sehr wohl sieht, ist, Kriege, die man führt, helfen zumindest kurz- und mittelfristig die eigene Macht abzusichern und zu verstärken. Und das ist bei Putin passiert. Er ist heute noch viel unangreifbar, als er es vor dem Ausbruch des Krieges war. Und zum Beispiel, wenn jetzt in Venezuela Nicolas Maduro diesem Nachbarland Guyana, dem Kleinen, offen droht, hier 2 Drittel des Landes zu besetzen, weil sie behaupten, das gehört ihnen. Warum tut er das? Vor allem, weil er glaubt, dass es vor Pseudowahlen, die er ja ohnehin gewinnen wird, noch einmal viel Unterstützung und Solidarität und einen Schulterschluss mit sich bringt. Und diese Dynamik zwischen außenpolitischer Aggression und innerpolitischen Absicherung einer illegitimen Herrschaft ist etwas, das man sicher jetzt auch im Ukraine-Krieg sieht und die ganz, ganz gefährlich ist, weil sie für die Mächtigen sehr verlockend ist und dass sie aus Gründen der eigenen Macht dann nicht nur ihr eigenes Volk unterdrücken, sondern sehr wohl auch Nachbarstaaten bekämpfen und bekriegen und leiden lassen.
Wir haben uns für diese Serie den ein bisschen anmaßenden Zugang gewählt, den Ukraine-Krieg zu erklären. Jetzt ist das um einiges leichter, wenn wir zum Beispiel auf den Ersten Weltkrieg zurückschauen, auf vor 100 Jahren und sagen, damals war das so und so und es ist eh alles ganz klar. Wir wissen nicht, wie der Krieg ausgeht, aber was denkst du, wenn in 100 Jahren auf den Ukraine-Krieg zurückgeschaut wird, was wird man dann sagen, wo die Ukraine steht und was denkst du, wie eben Wladimir Putin auch in die Geschichte eingehen wird von dem, was wir bisher schon gesehen haben dort?
Ich glaube sehr wohl, dass Putin als Unglück für sein eigenes Land in die Geschichtsbücher eingehen wird, als ein Tyrann, als ein brutaler Herrscher, der durch einen völlig sinnlosen Krieg und durch irrationale Großmachtträume viel Unglück über Russland gebracht hat. Ob es jetzt Europa als politische, wirtschaftliche und Wertegemeinschaft am Ende stärken wird, indem möglicherweise am Ende des Tages nicht nur die Ukraine, sondern auch andere süd- und osteuropäische Staaten beitreten und die dann tatsächlich Teil einer größeren demokratischen, rechtsstaatlichen Einheit werden. Das wäre der positive Ausgang, den ich mir vorstellen könnte, weil das Heranrücken der Ukraine an den Westen ist sicher eines der längerfristigen Dynamiken, die wir hier erleben können und weiter erleben werden. Es kann natürlich auch sein, dass dieser Krieg auch innerhalb der EU so viel Unfrieden und so viel Konflikte hervorbringt, auch möglicherweise dann Europa von den USA, statt sich zusammenzuführen, wie das in den letzten 2 Jahren geschehen ist, dann trennt. Das wäre vor allem dann der Fall, wenn Donald Trump wieder zum amerikanischen Präsidenten gewählt wird. Das ist dann am Ende ein weiterer Schritt in Richtung einer chaotischen, uneinigen, dysfunktionaleren Welt wird. Möglicherweise auch nicht das Hauptkapitel in dieser Entwicklung, aber eine weitere Episode. Und das wäre natürlich die allerschrecklichste Aussicht, die wäre, dass dieser Ukraine-Krieg ungefähr die Rolle spielen wird, die die Balkankriege vor dem Ersten Weltkrieg gespielt haben, über die man heute kaum noch etwas weiß, aber die die Vorläufer waren der ganz großen Konfrontation. Ich wünsche mir das nicht. Ich glaube auch nicht, dass es passieren wird. Aber wenn man sich ein Schreckensszenario ausmalen möchte, dann wäre das die wahrscheinlichste Option.
Und wo die Ukraine in Zukunft stehen wird, das hängt jetzt davon ab, wie sich ihre verbündeten Länder, Europa, die USA, verhalten und wie es mit der Unterstützung weitergeht.
Auf jeden Fall. Wenn die Ukraine zumindest die jetzige Front halten kann und irgendwie mit 4/5 ihres Staatsgebietes zu einem friedlichen, nicht mehr bedrohten Teil der NATO und der EU wird oder möglicherweise sehr wohl diese Besetzung ihres Staatsgebietes auch zurückfahren kann, dann wäre das für die Ukraine eine grausame, aber nicht durch und durch nur furchtbare Episode. Allerdings, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, wenn es zu einem Vasallenstaat von Russland wird, dann sind die Aussichten für dieses Land ganz, ganz düster und auch für den Rest von Europa schlimm.
Ich habe in diesen 3 Folgen unserer Ukraine-Serie einige Dinge immer wieder gehört. Zum Beispiel, dass die Ukraine selbst schon lange darauf drängt, näher an Europa zu rücken, dass sie das will. Dass der Konflikt mit Russland aber auch schon sehr lange dauert und Putin bisher immer nur noch skrupelloser geworden ist. Und vor allem aber auch, dass der Ausgang des Ukraine-Kriegs trotz aller Erkenntnisse aus den letzten Jahren noch immer offen ist und dass viel davon abhängt, wie die Ukraine und wir uns aber auch jetzt verhalten. Ich fürchte, wir werden da in Zukunft noch mehr zu besprechen haben. Aber für heute danke ich dir sehr für die Analyse, Erik Frey.
Sehr gerne.
Und vielen Dank auch nochmal an meine beiden anderen Interviewgäste, Christian Neef und Gerhard Mangott. Wir sind gleich zurück.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Giganetz.
Wir sind am Ende unserer 3-teiligen Serie Der Ukraine-Krieg erklärt. Vielen Dank nochmal an alle InterviewpartnerInnen und auch an meine KollegInnen beim Standard, die mitgeholfen haben, diese Produktion möglich zu machen. Ab kommender Woche geht es dann auch am Freitag wieder mit dem gewohnten Thema des Tagesprogramms weiter. Wie schon mal gesagt, freue ich mich sehr über Feedback darüber, wie Sie diese 3-teilige und ausführliche Serie zum Ukraine-Krieg gefunden haben. Schicken können Sie das wie immer an podcast@derstandard.at. Wenn Ihnen ein Thema des Tages gefällt, dann abonnieren Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Mehr Infos dazu auf abo.derstandard.at. Wenn Sie Thema des Tages mal live erleben möchten, dann geht das am 4. Mai am Journalismusfest in Innsbruck. Da wird um 19 Uhr ein Live-Podcast zum Thema Droht der dritte Weltkrieg aufgezeichnet. Der Eintritt ist frei und mehr Infos finden Sie auf journalismusfest.org. Mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Jetzt jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Giganetz.